Der Predigttext steht im Lukas-Evangelium Kapitel 12 und wir haben ihn am vergangenen Mittwochabend im Rahmen der Taufe betrachtet. Jesus spricht: Eure Lenden seien umgürtet und eure Lichter brennend. Und ihr sollt Menschen gleich sein, die auf ihren Herrn warten, wann er vom Gastmahl aufbrechen wird, damit sie, wenn er kommt und anklopft, ihm alsbald auftun. Wohl jenen Knechten, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie heißen, sich zu Tische setzen und wird hinzutreten und sie bedienen. Liebe Gemeinde, Advent ist eine Zeit des Wartens. 4 Sonntage hat die christliche Kirche als Adventsonntage eingerichtet, um uns jedes Jahr neu ins Bewusstsein zu bringen, dass das Warten zu unserer Berufung gehört. Ein Leben lang. Aber wir warten nicht gern. Warten ist ärgerlich und erscheint uns als verlorene Zeit. Wenn wir aufs Tram warten müssen, werden wir ungeduldig. Wenn wir auf ein Mittagessen warten müssen, können wir sehr unhöflich sein. Am Flugplatz auf einen Passagier warten müssen, macht ärgerlich. Wir haben eine ganze Industrie eingesetzt, um im Bewegungsablauf des Tages, der Zeit und des Lebens Wartezeiten zu verkürzen. Am liebsten auf null. Noch einmal etwas anderes ist es, wenn man als Eltern am späten Abend oder gar bis in die Nacht auf die Heimkehr seines halbwüchsigen Sprösslings wartet. Wer jemals darauf gewartet hat, der weiß, wovon ich rede. Man wartet in einer Mischung von Sorge, Angst und Wut. Und noch einmal etwas anderes mag es sein, wenn ein Geschäftsmann auf Kunden wartet, die kommen sollen und von deren Kommen sein Lebensunterhalt abhängt. Wenn er alles getan hat, was er tun konnte, und er dann nur noch warten kann. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass Warten zu unserer Berufung als Gottes Menschen gehört. Und es ist eine unangenehme und ärgerliche Sache. Wir haben darum auch Auswege gesucht und gefunden. Die Advents- und Vorweihnachtszeit ist mit so viel Aktivität, Arbeit zusätzlicher, Hektik ausgefüllt. Eine Zeit, in der wir etwas Besonderes machen wollen, das uns sicher nicht langweilig wird mit Warten. Und das ist dann immer so, wenn man genug zu tun hat, dann kann man das Warten vergessen. Und selbst auf die Länge des Jahres gesehen, haben wir alle möglichen Wartezeiten im christlichen Abendland erfolgreich verkürzt. Wir sind so beschäftigt. Wir sind so erfüllt. So ausgefüllt, dass wir gar nicht mehr wissen, was Warten ist. Und weil uns nun plötzlich das Ausgefülltsein und die Unmenge Arbeit das Warten ausgetrieben hat, machen wir bei den asiatischen Religionen wieder eine Anleihe, um das Stille sein zu lernen, das Warten zu lernen, Gelassenheit zu üben und nennen das dann Meditation. Unser Hauptproblem besteht wohl darin, dass wir Warten als verlorene Zeit erleben. Es sei denn, wir bezahlen jemand dafür, dass er uns wieder das Warten beibringt. Dann ist das Warten wieder kostbar. Aber ohne Warten, ohne sogenannte, in Anführungszeichen, verlorene Zeit, kommt niemand in das Reich Gottes. Und dieses Warten will gelernt werden. Manchen scheint die Aufgabe zuzufallen in diesem Leben, es in schier endlosen Jahren lernen zu müssen. Ein Altersheim, ein Pflegeheim, als sogenannte letzte Station und Warten auf das Sterben. Und das können Jahre sein. Und da sitzt jemand am Tisch, zu zweit im Zimmer, letzte Intimitätsräume sind aufgehoben und wartet. Wir können dieses Warten nicht dadurch lernen, dass wir 4 Adventssonntage jedes Jahr im Tempo absolvieren. Warten gehört zu unserer Berufung. Hat man das einmal begriffen? Dann kann es sein, dass man so müde wird, dass man gerade einschläft. Denn häufig fühlen wir Wartezeiten, wenn sie wirklich eintreten. Empfinden wir Wartezeiten, wenn sie wirklich eintreten, als eine grenzenlose Müdigkeit, die wir vorher mit unserer Hektik erfolgreich verdrängt hatten. Damit wir die Zeit für das Warten gewinnen, müssen wir so viel vorher erledigen, dass wir dann, wenn wir Zeit haben zum Warten, müde sind. Jesus aber sagt, wachet und nicht nur wartet. Jesus sagt, eure Lenden seien umgürtet und eure Lichter brennend. Und ihr sollt Menschen gleich sein, die auf ihren Herrn warten. Es gibt durchaus Bereiche in unserem Leben, in denen wir mit Überzeugung warten. Wir warten darauf, dass etwas geschieht. Es gibt Probleme, bei denen warten wir darauf, dass es sich von selbst erledigt. Und da haben wir viel Geduld. Denn wir sind ja inzwischen mit anderem beschäftigt. Und da können die Probleme sich ja von selbst erledigen. So warten manche darauf, dass sie von selbst erwachsene Christen werden. In der Zwischenzeit kümmern sie sich um ihr berufliches Fortkommen und um ihre Karriere. Manche warten darauf, dass ihr Tod in möglichst ferner Zukunft sie von selbst verwandelt, sodass sie mühelos ins Reich Gottes eingehen können. Und das könnte sich als Täuschung erweisen. Das Warten, in das Jesus die Menschen ruft, ist anderer Art und hat andere Dimensionen. Und diese andere Dimension will entdeckt werden, begriffen werden und ergriffen werden. Und das kann man nur lernen, wenn und weil man es will. Und nicht, wenn man es widerwillig lernen muss. Wie ein Schüler, der in eine Schule gehen muss und viel lieber auf dem Fußballplatz wäre. So kann man das Warten nicht lernen, von dem Jesus redet. Man kann es auch nicht lernen aus Angst. Es ist eigentümlich, dass mit diesen Jesusworten, wo es um seine Ankunft geht und um die Aufforderung zum Wachsein, im Christentum sich eine ausgesprochene Angst eingeschlichen hat. Aber wer aus Angst wach bleibt, wird krank. Warten ist etwas ganz anderes. Jesus hat nicht gesagt, ihr sollt Menschen sein, die auf ihren Herrn warten Tag und Nacht. Das kann niemand. Wer Tag und Nacht auf seinen Herrn wartet, endet in einer psychiatrischen Klinik. Wir müssen schlafen. Wir müssen arbeiten, und zwar mit vollem Einsatz. Wir müssen planen, wir müssen unser Leben hingeben und unser Leben säen. Wir können nicht da sitzen und warten und glauben, damit Gott einen Gefallen zu tun. Jesus hat gesagt, ihr sollt Menschen gleich sein, die auf ihren Herrn warten. Und dann gebraucht er ein Bild. Und dieses Bild will in uns Gestalt gewinnen, will unsere Vorstellungswelt erfüllen, dass wir Einsicht gewinnen in die Dimension des Wartens, von der Jesus spricht. Er spricht von Angestellten, die das Gut des Eigentümers verwalten. Früher hat man gesagt, das Gesinde, nicht zu verwechseln mit Gesindel. Das Gesinde waren Menschen, die das Eigentum des Eigentümers verwalteten, mit großer Hingabe, mit großem Einsatz, fast so, als wäre es ihr eigenes. Er spricht von Menschen, die mit anvertrautem Gut beschäftigt sind. Menschen, die eine Kleidung tragen, die ihnen die Arbeit ermöglicht und sie befähigt, das zu tun. Und hier würde ich die Kleidung mit der Haltung gleichsetzen. Und er spricht von Menschen, die bei einer Beleuchtung arbeiten, in der sie auch sehen, was sie tun. Lichter brennend. Sie sind Gesinde, das seine Aufgabe erfüllt mit Aufmerksamkeit und wachen Sinnen und darin Sinn des Lebens findet. Und sie sind nicht Gesindel, das sich im Dunkeln herumtreibt. Nun haben diese Menschen aber offenbar ein Bewusstsein behalten, das für die Situation und für das Verständnis der Worte Jesu entscheidend ist. Das möchte ich in drei Punkten umreißen. Erstens, sie haben gewusst, dass sie Verwalter von anvertrautem Gut sind und sich nicht als Eigentümer und Herren gebärdet. Und sie waren sich offensichtlich des Sinns ihrer Tätigkeit und ihrer Würde im Blick auf anvertrautes Gut bewusst. Ihre Würde bestand darin, dass man ihnen zutraute. Also waren sie Menschen des Vertrauens und nicht einfach Arbeiter. Es scheint, als ob in unserer Generation Arbeit in Verruf geraten würde. Deswegen immer die Tendenz, die Zeit zu verkürzen. Es scheint, als hätten viele Menschen das Gefühl, Arbeit sei Strafe. Wenn sie keine mehr haben, jammern sie. So widersprüchlich ist der Mensch. Hier ist von Menschen die Rede, die offenbar ein Bewusstsein dafür hatten, dass ihre Arbeit ein Ausdruck des Vertrauens von einem Größeren war, Vertrauen in sie, und das gab ihnen Würde. Das Zweite, sie waren sich bewusst, dass der Eigentümer zurückkehren würde und haben sein Kommen nicht gefürchtet, sondern begrüßt und es vorbereitet. Sie haben für einen Größeren gearbeitet und sahen darum ihr Leben in einem Zusammenhang. Und das Dritte? Sie waren mit dem Größeren, dem Eigentümer, vertraut und erkannten ihn bei seinem Kommen nicht als Fremden, sondern als der, der ihnen Vertrauen geschenkt hatte. Nicht als Kontrolleur, sondern als der, der in sein Eigentum zurückkehrt und Vertrauen würdigt und zu würdigen weiß. Und vielleicht müsste man noch ein Viertes bedenken. Es liegt in diesem Vergleich, von dem Jesus spricht, ein Ton der Freude und der Dankbarkeit seitens des Eigentümers. Es scheint, als wäre dieser Eigentümer, dieser Größere, so mit Dankbarkeit erfüllt gewesen und mit Freude über das Vertrauen, das seine Arbeiter erfüllt hat, dass er sie bedient. Er sie bedient, wenn er nach Hause kommt. Das ist eine groteske Situation. Es scheint, als hätte er sie als Diener, welch ein schreckliches Wort, nur nötig gehabt, solange er fort war. Und als er zurückgekommen war, hat er ihnen gedient. Und er wird sie heißen, sich zu Tische zu setzen und sie bedienen. Das lässt die Überlegung zu, dass dieser Eigentümer dienen für sich selbst als eine Freude, als einen Ausdruck seiner Würde und seiner Rolle als Eigentümer verstand. Und was heißt das nun für unser Warten? Liebe Gemeinde, wir warten nicht auf etwas. Wir warten nicht auf Termine. Das ist etwas Kindliches, dass man Kinder in diese Dynamik des Wartens einführt mit einem Adventskalenderchen, Fensterchen öffnen. Und dann kommt Weihnachten. Ich habe mich als Kind immer ein bisschen enttäuscht gefühlt, wenn das letzte Türchen aufkam. Da war nur eine Krippe drin und mit der konnte ich nichts anfangen. Und nach dem zweiten Jahr wusste ich ja, was kommt. Auf etwas warten, das geht nur eine Weile lang gut. Und wenn sich die Geschichte wiederholt, dann ist die Spannung des Wartens weg. Und das Warten auf den großen Augenblick im Leben. Viele warten ein Leben lang vergeblich darauf. Und das Warten auf den Tod, ist das etwas, was sich lohnt? Wir warten nicht auf etwas, wir warten auf jemanden. Es geht um ein personales Geschehen, nicht ein Etwas. Nicht um eine Sache, sondern um eine Person. Wir warten nicht auf die Veränderung der Verhältnisse in der Welt. Da können wir lange warten. Und wenn sie sich verändern, passt es uns wieder nicht. Siehe dieses wunderbare, berühmte vergangene Jahr. Passiert endlich das, worauf die Leute seit Jahrzehnten angeblich gewartet haben? Haben sie Angst? Das könnte ja noch sein, dass wenn das passiert, was wir erwarten, wir zum Schluss so überrascht sind, dass uns die Freude vergeht. Weil das, was wir dann bekommen, neue Probleme schafft, neue Herausforderungen stellt. Aber an wen? An Menschen, an uns, an Personen? Wann wird uns aufgehen, dass das Warten auf die Veränderung der Verhältnisse eine Torheit ist und niemals Sinn des Lebens sein kann? Unser Leben geschieht in und aus einer inneren und verborgenen Beziehung zu ihm. Es gibt kein tieferes, größeres und umfassenderes Warten als das Schauen des Herrn. Begegnen mit dem Herrn. Wir nehmen seine Abwesenheit aus dem sichtbaren Leben zur Kenntnis und beklagen sie nicht. Das heißt warten. Sie hat einen Sinn, dass wir ihn nicht sehen. Welchen auch immer. Und die Zeit seiner Abwesenheit aus dieser Welt, sichtbare Abwesenheit, oder Abwesenheit aus der Sichtbarkeit dieser Welt, ist unsere Chance. Ist unsere Zeit. Wir lassen uns darum nicht irre machen. Und wir lassen uns nicht weismachen, wir müssten uns wie Eigentümer benehmen dieser Erde, dieser Zeit und dieses Lebens. Wir werden aus diesem inneren, verborgenen Verhältnis zu ihm verstehen, dass Leben, Zeit, Verhältnisse und Sachen anvertrautes Gut sind, die den Sinn haben, uns mit ihm in Verbindung zu halten. Wir lassen uns nicht in einen Gesindestreit ein, in einen Krach darüber, wie man mit den Dingen umgehen sollte. Nach meiner Lebenserfahrung gibt es darüber so viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Ich kenne nicht eine Partei, die darin einer Meinung wäre. Und als gute Demokraten empfinden wir das ja auch als Reichtum. Aber irgendwann komme ich also zu mir selbst zurück und muss verstehen lernen, als einer, der zum Gesinde des Haushaltes Gottes gehört, wie ich auf ihn warten will. Was diese Dimension in meinem Herzen bedeutet. Und das heißt, mich nicht ablenken zu lassen durch den Gesindestreit über die Dinge und Sachen und Verhältnisse, von der Bedeutung meines Lebens, von der einmaligen Bedeutung. Nicht das Alter, auf das Alter zu warten, nicht auf den Tod zu warten, nicht auf die große Zeit des Lebens zu warten oder die große Stunde, sondern zu wissen, dass diese Lebenszeit anvertrautes Gut ist, die mein Leben bereitet auf die Zeit seiner Ankunft, in welcher Gestalt und Form auch immer er kommen wird. Und nun gibt es in dieser Geschichte einen Satz von großer Bedeutung. Er heißt: Und wenn er kommt und anklopft, werden sie ihm alsbald auftun. Und das, so denke ich, ist ein entscheidender Punkt in unserem Leben. Welchen Autoritäten öffnen wir das Haus unseres Lebens, das anvertraute Gut, die anvertraute Zeit, die anvertraute Welt? Welche Autoritäten klopfen an die Tür und beanspruchen das Recht, über uns und machen uns zu ihren Dienern und Sklaven. Das kann die eigene Lebensgeschichte sein. Die, das weiß inzwischen jeder, je älter man wird, desto deutlicher anklopft. Jeder wird eingeholt von seiner Vergangenheit, von seiner Kindheit und was davor war. Und das ist nicht die einzige Autorität. In unserer Lebensgeschichte haben sich Menschen an die Tür unseres Lebenshauses gedrängt und Zugang verlangt. Und wir haben geöffnet und sie hereingelassen und sie behandelt, als wären sie die Eigentümer unseres Lebens. Wir haben gemurrt und uns beschwert und gebetet, aber wir haben ihnen gedient. Und begreifen oft nicht, dass wir die Falschen eingelassen haben. Und was jetzt? Manchmal haben wir nicht die Autorität, sie hinauszuschmeißen. Manchmal sind wir einfach nicht in der Lage, selbst aufgrund gemeinsamen Beschlusses des inneren Gesindes, zu sagen, die hätten kein Recht über uns, auch obwohl wir es wissen. Aber eins können wir. Wir können uns erinnern, wem eigentlich das Ganze gehört. Und jetzt rede ich von meinem Leben. Und wir können vertraut werden mit dem, dem eigentlich das Ganze gehört. Und uns vorbereiten darauf, dass und wenn er anklopft, ihm aufzutun. Und damit müssen wir nun wirklich nicht warten bis zu seiner Wiederkunft oder bis zu unserem Tod. Das ist Warten im Advent. Es gilt, die Wachheit im Leben gegenüber in sich zu tragen, wahrzunehmen, wann er vor der Tür steht und ihn einzulassen. Und siehe, wenn er eintritt, wird er die falschen Autoritäten auf ihren Platz verweisen. Denn manchmal stehen diese falschen Autoritäten ja nun einmal in Zusammenhang mit unserem Leben. Und manchmal entpuppen die sich ja gar nicht als böse, nur als anspruchsvoll anmaßend. Und haben sich an die falsche Stelle gesetzt. Und er wird ihnen ihren Platz zuweisen, sie zurückverweisen, wohin sie gehören. Und das tut er dadurch, dass er uns dient. Ich glaube in der Tat, wenn uns nicht in entscheidender Hilfe gedient wird, sind wir verloren. Jesus hat das einmal dem Petrus gesagt, als er sagte, ich will dir die Füße waschen. Da sagte Petrus, du, mir die Füße waschen, nie, sagt Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Oh, sagt Petrus, dann auch das Haupt. Das ist Petrus. Aber Jesus sagt, nein, die Füße sind genug. Und seht ihr, das ist es, wenn er uns dient. Da gibt es dann den großen Glaubensmoment, wo wir sagen, Herr, jetzt gehört dir alles. Herr, komm in mein Leben, sieh, alles gehört dir. Nein, sagt der Herr, nur dein Herz, dein Haus verwalte selbst. Aber Herr, ich bitte dich doch darum, dass du mein ganzes Geschäft übernimmst. Nein, sagt Herr, ich bin kein Geschäftsmann, das ist deins. Mir geht's nur um dein Herz. Und wenn es in deinem Innern geschieht, dass dort die Autoritätsverhältnisse klar werden, dann geh und mach dein Geschäft, prüf dein Haus und mach deine Arbeit. Das ist es, wenn er uns dient. Und da genügt es, wenn er uns an der entscheidenden Stelle dient. Das heißt warten. Diese Dimension in unser Leben zu nehmen, in dieser persönlichen Beziehung zu ihm, ein Ohr zu gewinnen, wann er an die Tür des Hauses unseres Lebens klopft. Und dann nicht immer wieder diese ewige Angst und dieses ewige Gejammer. Was wird er mit uns machen, wenn er kommt? Glaubt mir, wir haben vielen edlen Autoritäten Eingang in unser Leben gewährt, die uns missbrauchen bis auf die Knochen und uns aussaugen bis zur Erschöpfung. Und wir bezahlen sie noch dafür. Wenn er zu unserem Leben kommt, wird er uns nicht aussaugen, uns mit Aufgaben überhäufen, sondern uns heißen zu Tische sitzen und uns dienen. Meint ihr nicht, es lohnt sich, dafür ein waches Ohr zu haben, einen wachen Sinn und darauf warten zu lernen? Amen. Jesus, uns fehlen die angemessenen Worte, um deine Herrschaft über unser Leben auszudrücken. Alles, was wir sagen können, ist in der Geschichte dieser Welt verdorben worden. Hausherr, Eigentümer, Herr. In all diesen Worten liegt der Ton des Entstelltseins, der Entwürdigung, des Ausgeliefertseins, des Preisgegebenseins, der Rechtlosigkeit und der Ohnmacht. Und du bist anders. Du gehst mit deinem Eigentum nicht um wie mit Sachen. Du hebst uns empor als Menschen deines Namens, als Söhne und Töchter Gottes, als ein gewürdigtes Gegenüber des Ewigen. Du erhebst nicht Anspruch auf uns, wie ein Mensch über sein Haus oder sein Land oder seine Firma. Du bist Gott. So anders. In dir ist die Kraft des Schöpfers und seine Würde in der Liebe. Und was hast du dir gedacht, als du uns Menschen ein menschliches Antlitz und Wesen gegeben hast, das dir gleiche? Und was hast du dir gedacht, als du uns deinen Odem eingehaucht hast, deinen göttlichen Odem, um in uns einen Raum zu bereiten, in dem du wohnen kannst für die Zeit unseres Daseins, um uns zu bereiten für Größeres? Was haben wir für Autoritäten eingelassen? Und was beherrschen uns für Autoritäten, die wir nie bewusst eingelassen haben und von denen wir uns eingefangen fühlen, besetzt, entfremdet, unser Selbst? wie danke ich dir, Jesus, für dein Wort als ein Wort Gottes an uns. Wie danke ich dir, dass durch dich diese neue Dimension des Wartens gekommen ist, die das Leben reich macht, sinnvoll, lebendig, die uns Zeit zum Wachen und zum Schlafen gibt, wo wir uns schlaflos hin und her wälzen, die uns Zeit zum Arbeiten gibt, wo wir uns beklagen, es sei zu viel, einfach weil wir nicht warten können. Lehre uns das Warten auf dich und lehre uns darin entdecken, welch eine hohe Würde und welch eine geheimnisvolle Lebenskraft darin liegt, dass wir den Sinn wiederfinden für die Bedeutung unseres Lebens und uns darin freuen. Amen.